Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Rabe Infosendung. Es ist Donnerstag, der 10. April. Heute mit diesen Themen. Seit fast 2 Jahren verübt die Rapid Support Forces sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen in Sudan. Das dokumentiert ein neuer Bericht von Amnesty International.
Der Bericht kommt zum Schluss, dass die RSF Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, sexualisierte Versklavung begangen haben und diese Verbrechen stellen Kriegsverbrechen und möglicherweise gar Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar.
So Beat Gerber, er ist Mediensprecher von Amnesty International. Dann, gestern vor einem Jahr entschied der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zugunsten der KlimaseniorInnen. Seither ist wenig geschehen.
Ja, es wird eben viel zu wenig umgesetzt, oder? Das ist das Tragische, dass der Bundesrat glaubt, er hätte schon ganz viel gemacht.
Gestern befand sich die Co-Präsidentin der KlimaseniorInnen auf dem Bundesplatz. Der Verein feierte dort das Einjahresjubiläum des Urteils. Und wir bleiben beim KlimaseniorInnen-Urteil. Dieses schuf nämlich einen Präzedenzfall in Sachen Menschenrechte und Klimaschutz.
Menschenrechtstexte sind lebendige Dokumente, instrument vivant, die müssen von den Gerichten auf neue Kontexte hin ausgelegt werden und der Klimawandel ist ein solcher neuer Kontext.
So Bioethiker Christoph Rehmann-Sutter über das Urteil. Und am Mikrofon durch die Sendung begleitet Simon Keller.
Rabe Info.
Das war der Überblick über die Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Zuerst ins Ausland. Gestern sind bei einem israelischen Angriff auf ein Haus in Gaza-Stadt nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden mindestens 29 PalästinenserInnen getötet worden. Auch Al Jazeera und Salzburger Nachrichten melden, dass Dutzende beim Angriff auf das mehrstöckige Wohnhaus im Vorort Shejaya verletzt wurden. Zahlreiche Menschen würden sich noch unter den Trümmern befinden. Auch andernorts seien 9 weitere PalästinenserInnen bei israelischen Angriffen getötet worden. US-Präsident Trump ordnet eine 19-tägige Zollpause für zahlreiche Länder an. Das berichtet SRF News. Die Zölle auf Einfuhren aus China heben die USA hingegen weiter an. Die EU hat gestern entschieden, erste Gegenzölle gegen die USA zu verhängen. Die Grüne und SP fordern in einer gestrigen Mitteilung, dass sich die Schweiz den Reaktionen der EU anschließe. In die Türkei. Dort wurden am frühen Morgen 2 prominente regierungskritische Journalisten festgenommen. Das berichtet der Deutschlandfunk. Timur Soykan und Murat Agirel arbeiten für den Fernsehsender Halk TV sowie die Zeitungen Cumhuriyet und Bir Gün. Hintergrund sind Vorwürfe der Bedrohung und Erpressung, die nach Angaben der Zeitungen aber fingiert seien. Seit der Verhaftung des Oppositionspolitikers İmamoğlu hat die türkische Führung das Vorgehen gegen Kritiker verschärft. In Deutschland liegt der Koalitionsvertrag auf dem Tisch. Das meldet ebenfalls der Deutschlandfunk. Knapp 150 Seiten umfasst der Koalitionsvertrag, auf den sich die Parteien nun geeinigt haben. CDU und SPD stellen je 7 Minister, die CSU 3. Friedrich Merz könnte am 7. Mai zum Kanzler gewählt werden. Das Regierungsprogramm verspricht tiefere Steuern, eine verschärfte Migrationspolitik und einen modernen Staat. In die Schweiz, die EVP will mit einer Petition das Verbot von Auslandsadoptionen verhindern. Das teilt die Partei gestern mit. Die EVP fordert vom Bundesrat, ein geplantes Verbot von internationalen Adoptionen wieder zu stoppen. Die Kommission für Wissenschaft, Bildung und Kultur des Ständerates beantragt gestern eine Verlängerung des Gentechnik-Moratoriums. Ursprünglich vorgesehen war eine Verlängerung von 2 Jahren. Die Kommission folgt damit dem Antrag des Bundesrates und dem Beschluss des Nationalrates, das Moratorium um 5 Jahre zu verlängern, also bis zum Jahr 2030. Nach Bern: Der Regierungsrat hat rund 1 Million Franken aus dem Lotteriefonds für gemeinnützige Projekte bewilligt. Anwohnende und Mitglieder vom Quartierverein Marzilli erheben Einsprache gegen die Sanierung des Freibads Marzilli. Das berichtet die Tageszeitung Der Bund. Kritisiert werden das zweistöckige neue Gastrogebäude und der Abbau zahlreicher Parkplätze. Die Stadt Bern wolle sich in einem partizipativen Prozess lösungsorientiert zeigen. Und noch eine Meldung zum Schluss. Das Parconia-Festival findet im Jahr 2025 wieder statt. Dies, nachdem das Festival letztes Jahr kurzfristig abgesagt werden musste. Damit handelt es sich um die 6. Ausgabe des Festivals, das im Juli im Kocherpark stattfinden wird. Das waren die Nachrichten des Tages. Redaktionsschluss 10.45 Uhr, verantwortlich Simon Keller. Wir kommen zum Wetter. In der Nacht kühlt es ab, die Temperaturen auf morgen Freitag sinken auf 1 Grad. Morgen Freitag scheint die Sonne ganztags bei Höchstwerten von 21 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Frauen und Kinder sind im Krieg zwischen den Rapid Support Forces und der sudanesischen Armee mitunter am gefährdetsten. Seit Ausbruch dieses Krieges im April 23 haben die RSF weit verbreitete sexualisierte Gewalt gegen Frauen und Mädchen verübt. Zu diesem Schluss kommt Amnesty International in einem heute veröffentlichten Bericht. Beat Gerber ist Mediensprecher bei der Menschenrechtsorganisation Amnesty Schweiz. Ich wollte von ihm wissen, was genau in diesem Bericht steht.
Der Bericht kommt zum Schluss, dass die RSF Vergewaltigung, Gruppenvergewaltigung, sexualisierte Versklavung begangen haben. Und diese Verbrechen stellen Kriegsverbrechen und möglicherweise gar Verbrechen gegen die Menschlichkeit dar. Die RSF gehen mit unvorstellbar Gewalt vor im Krieg in Sudan. Sie haben das Ziel, Gemeinschaften zu zerstören und zu vertreiben. Wir haben schwere Verbrechen in 4 Bundesstaaten im Sudan dokumentiert und das zwischen April 23 und Oktober 2024, auch in der Hauptstadt Khartoum.
Wie reagiert die paramilitärische Gruppierung, die Rapid Support Forces, auf diesen Bericht?
Wir haben die Erkenntnisse des Berichts, inklusive die schweren Anschuldigungen, dass die RSF vermutlich Verbrechen gegen die Menschlichkeit begeht, Ende März mit der Gruppe geteilt und eine Antwort eingefordert. Bislang haben wir keine Reaktion erhalten. Die Verbrechen werden also totgeschwiegen.
Wie können die verantwortlichen Personen zur Rechenschaft gezogen werden für diese Verbrechen?
Das Mandat der Untersuchungsmissionen des Menschenrechtsrats und auch der Afrikanischen Menschenrechtskommission, die müssen dringend verlängert werden, damit eine umfassende Untersuchung möglich wird. Zudem sollte auch der Auftrag des Internationalen Strafgerichtshofs auf Verbrechen sexualisierte Gewalt erweitert werden. Damit könnten die verantwortlichen Kommandanten und Kämpfer auch persönlich zur Rechenschaft gezogen werden.
Nun wurde die RSF in den vergangenen Monaten vermehrt von der sudanesischen Armee, der SAF, zurückgedrängt. Die RSF kontrolliert vor allem noch Gebiete im Westen des Landes. Einige ExpertInnen sprechen von einer Besserung oder möglichen Besserung der Situation in Sudan. Wie schätzt Amnesty International die Lage ein, vor allem für Frauen und Kinder?
Trotz der jüngsten Gebietsgewinne der Regierungstruppen läuft der Krieg weiter. Der Machtkampf ist nicht ausgestanden zwischen diesen zwei Streitkräften. Seit Ausbruch der bewaffneten Gewalt haben beide Seiten schwere Menschenrechtsverletzungen begangen und sie haben direkt im bewohnten Gebiet stattgefunden. Die Zivilbevölkerung wurde ins Visier genommen und Opfer von Vergeltungsaktionen. Wir haben es heute mit der größten humanitären Krise der Welt zu tun, mit über 24 Millionen Menschen, die von akutem Hunger bedroht sind, über 12 Millionen, die intern vertrieben sind. Also hier ist noch keine wirkliche Besserung in Sicht. Die Gefahr schwerer Verbrechen, gerade gegen Frauen und Mädchen, ist weiterhin extrem hoch. Es werden Mädchen bereits im Alter von 12 Jahren Opfer schwerer Gewalt und sie brauchen dringenden Schutz. Deshalb auch unser Appell an die internationale Gemeinschaft, die humanitäre Versorgung und Hilfe in den vertriebenen Lagern im Sudan sofort zu verbessern und endlich ein umfassendes Waffenembargo für das Land zu erlassen.
Wir haben gehört, Beat Gerber, er ist Mediensprecher bei Amnesty International.
Rabe Info.
Genau ein Jahr und einen Tag ist es her, seit der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Klimaseniorinnen in ihrer Klage gegen die Schweiz Recht gab. Weil die Schweiz zu wenig gegen die Klimakrise und ihre Auswirkungen unternimmt, verletzte sie die Menschenrechte der älteren Frauen, lautete das Urteil. Das einjährige Jubiläum feierten die Klimaseniorinnen gestern mit einem festlichen Anlass auf dem Bundesplatz. Ein Stein aus Straßburg, wo der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte steht, wurde dabei enthüllt. Der Stein soll an das Urteil erinnern. Noah Bio war vor Ort.
Mit einer ordentlichen Fanfare wurde der Stein aus Straßburg gestern auf dem Berner Bundesplatz enthüllt. Der Stein ist ein Geschenk aus der Stadt Straßburg, um das einjährige Jubiläum des EGMR-Entscheides zugunsten der Klimaseniorinnen zu feiern. Im Gegenzug erhält die Stadt Straßburg einen Stein aus der Schweiz. Genau gestern vor einem Jahr gab der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte den Klimaseniorinnen Recht. Die Schweiz tut zu wenig gegen die Klimakrise und verletzt somit die Menschenrechte der älteren Frauen. Der quaderförmige Steinblock ist leicht rosafarben und etwa 1,30 Meter hoch. Bei der Festaktion auf dem Bundesplatz diente er zugleich als Podest für die RednerInnen. Während im Hintergrund das Wasserspiel vor sich hin plätscherte, sprachen die eingeladenen RednerInnen über das Urteil und die Schweizer Klimapolitik. Die ETH-Klimaforscherin Sonja Seneviratne wies darauf hin, welch deutliche Sprache die wissenschaftlichen Zahlen sprechen.
Die meisten Weltländer haben sich mit dem 2015 Pariser Abkommen dazu verpflichtet, sich stark zu bemühen, die globale Erwärmung auf etwa 1,5 Grad zu stabilisieren. Dafür müssten die CO2-Emissionen bis 2030 halbiert werden. Wir sind aber global und auch in der Schweiz nicht auf Kurs.
Mit den derzeitigen Emissionen und den Verpflichtungen steuere die Schweiz eher auf eine Erhitzung von 3 Grad zu.
Die Schweiz, wie alle Weltländer, die meisten Weltländer, müsste sich mehr anstrengen, damit wir eine Chance behalten, dass wir die Ziele des Pariser Abkommens nicht völlig verfehlen.
Das große Thema des Anlasses war denn auch die ausbleibende Reaktion der Schweizer Politik auf das Urteil. Klimaurteil umsetzen jetzt stand auf einem Banner. Und einige TeilnehmerInnen trugen Plakate mit der Aufschrift «Nicht umeeiere, jetzt azek». Denn obwohl der EGMR die Schweiz in die Pflicht nimmt, mehr zu tun, hat die Politik im Jahr seit dem Urteil dahingehend nichts unternommen. Im Gegenteil. Beide Parlamentskammern haben dem Bundesrat empfohlen, das Urteil zu ignorieren. Der Bundesrat ist der Meinung, die Schweiz erfülle die klimapolitischen Anforderungen des Urteils bereits. Rosemarie Wiedler-Welti, Co-Präsidentin der Klimaseniorinnen, ist da ganz anderer Meinung, sagt sie im Gespräch.
Ja, es wird eben viel zu wenig umgesetzt, oder? Das ist das Tragische, dass der Bundesrat glaubt, er hätte schon ganz viel gemacht. Es wird einfach ganz vieles ignoriert.
Die Grünen-Nationalrätin Sibel Arslan kritisierte in ihrer Rede den Umgang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention EMRK. Diese werde von Schweizer PolitikerInnen immer dann hochgehalten, wenn es ihnen gelegen kommt. Nimmt sie aber die Schweiz in die Pflicht, werde die EMRK ignoriert. Diesen selektiven Umgang kritisierte Arslan, die der Schweizer Delegation im Europarat angehört.
Die Schweiz hat die Konvention unterzeichnet. Sie verpflichtet uns. Punkt.
Konkrete Maßnahmen, wie das Urteil umzusetzen sei, will die Klimaseniorinnen-Co-Präsidentin Rosemarie Wiedler-Welti der Schweizer Politik nicht vorschreiben.
Aber der Schweizer Staat weiß ganz genau, er hat in den Schubladen die Möglichkeiten, zum Beispiel für viel mehr Solarenergien aufzutreiben auf sämtlichen Gebäuden der Verwaltung der Schweiz oder auf den Autobahnen etc. und dann mit den Heizungen halt wirklich da Maßnahmen zu ergreifen und sagen, alles was neu gebaut wird, muss dann non-fossil sein. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten, eben wo sich der Staat halt nicht so beliebt macht. Und das ist das Hauptproblem.
Der Widerstand der Politik zeigt, das Urteil des IGMR war kein Schlusspunkt im Kampf der Klimaseniorinnen um mehr Klimagerechtigkeit. Er markiert vielmehr einen ersten Meilenstein auf dem Weg dorthin. Daran soll der Stein aus Straßburg erinnern. Was in Zukunft mit dem Stein geschehen soll, steht noch nicht fest.
Es ist noch nicht ganz gewiss, wo er je bleiben wird. Aber wir hoffen, dass die Städte, wenn sie erfahren, die Symbolik vom Stein, dass verschiedene Städte in der Schweiz wünschen oder auch Gemeinden, dass der eine Zeit lang bei ihnen steht und das dann auch publik wird. Und am Schluss hoffen wir natürlich schon, dass er irgendwo in Bern stehen wird mit einer Tafel daneben, wo drauf steht, den symbolischen Gehalt oder wegen dem Klimaurteil sei der jetzt und ausgetauscht auch mit Straßburg, weil da auch jetzt in der Nähe des EGMR unser Schweizer Stein liegen wird.
Gut möglich also, dass der Straßburger Stein dereinst zum Berner Stadtbild gehören wird. Auf dem Bundesplatz haben ihm die Klima-Großeltern jedenfalls schon eine Strophe zur Melodie von Bella Ciao gewidmet.
Stein von Straßburg,
der Stein von Straßburg,
ist unser Zeichen,
ist unser
Zeichen. Sonst seid uns unsere Mutter Erde, wie Ciao, Ciao, Ciao, der Stein von Straßburg, ist unser Zeichen, das gute Wille Berge versetzt.
Rabe Info.
Wir bleiben beim Klimaseniorinnenurteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte. Das Urteil schuf einen Präzedenzfall für alle 46 Staaten des Europarates. Die Schweizer Politik würdigte es kritisch. Sie findet, sie tue genug. Das Ministerkomitee des Europarats sieht dies anders. Im vergangenen Monat forderte er die Schweiz erneut auf, die Anforderungen des IGMR-Urteils zu erfüllen und in der Klimastrategie nachzubessern. Ich habe Christoph Rehmann-Sutter über die Bedeutung dieses Urteils befragt. Er ist Bioethiker und Philosoph. Als erstes wollte ich von ihm wissen, welche Auswirkungen der Fall auf die Schweiz und die weiteren Staaten des Europarates habe.
In der Schweiz müsste es eigentlich eine Auswirkung noch haben. Was bis jetzt passiert ist, ist eher defensiv und erklären, dass die Schweiz doch alles schon richtig gemacht habe. Das war die Antwort des Bundesrates, vorher im Nationalrat. Aber die Bedeutung dieses Urteils geht weit darüber hinaus. Und wie Sie sagen, es ist ein Präzedenzfall. Und weitere Urteile könnten ausgelöst werden, wenn andere Mitgliedstaaten, sind ja im ganzen 46, entsprechende Klagen gegen ihre Länder beim Europarat einreichen.
Bundesrat, National- und Ständerat würdigten die Auslegung der Europäischen Menschenrechtskonventionen bezogen auf Klimaschutz kritisch. Wie schätzen Sie als Bioethiker die Kritik der Schweizer Politik ein?
Ich fand die Argumentation sehr schwer nachvollziehbar. Da war sehr viel Nationalstolz drin und sich nicht von Straßburg etwas sagen lassen wollen. Aber materiell ist das Urteil ja ernst zu nehmen. Also das Gericht für Menschenrechte hat gesehen, dass durch die Schweizer Klimapolitik, nicht nur durch den Klimawandel selber, aber durch die Schweizer Klimapolitik Menschenrechte verletzt werden. Und wenn das der Fall ist, wenn ein Gericht, das nicht etwas gegen die Schweiz hat, sondern sieht, es sind fundamentale Menschenrechte berührt durch den Klimawandel und man könnte mehr tun und unterlässt das Argument, es würde in der Europäischen Menschenrechtscharta nicht explizit etwas drinstehen von Klimaschutz, das kann nicht überzeugen, weil diese Menschenrechtstexte sind lebendige Dokumente, instrument vivant, wie man sagt. Die müssen von den Gerichten auf neue Kontexte hin ausgelegt werden. Und der Klimawandel ist ein solcher neuer Kontext. Und selbstverständlich hat der eine Relevanz für Menschenrechte.
Jüngst hat das Ministerkomitee des Europarats entschieden, dass die Schweiz die Anforderungen des EGMR-Urteils noch nicht erfüllt habe und konkret nachbessern müsste. Was wären angemessene Anpassungen?
Angemessene Strategie wäre, wenn der Bundesrat in der Schweiz Klimapolitik organisieren würde. Und zwar eine Klimapolitik, die wirklich substanziell ist, die effizient ist, ernsthaft unternommen wird und wirklich auf eine Erfüllung der Pariser Klimaziele hin, quasi mit Erfolg dorthin zielen wird. Und das ist die Aufgabe einer demokratischen Regierung, hier quasi ein Land zu organisieren. Und diese Rolle habe ich völlig vermisst. Der Bundesrat hat defensiv geantwortet und gesagt, die Schweiz würde genügend tun, hat dann natürlich sich selber auch unter Zugzwang gestellt. Also wenn er jetzt behauptet hat, die Schweiz würde genügend tun, dann muss er jetzt auch zeigen, dass das der Fall ist. Und die Rückfrage aus Straßburg zielt genau darauf ab. Straßburg hat ja keine Sanktionsmöglichkeiten gegen die Schweiz, also kann keine Strafen ausstellen. Der Straßburger Gerichtshof kann von der Schweiz zusätzliche Informationen verlangen. Also die Bringschuld ist jetzt auf Seite der Schweiz. Die Schweiz muss liefern.
Bei den Klagenden handelt es sich um Seniorinnen, deren Menschenrechte verletzt werden, so das EGMR-Urteil. Weshalb ist bei der Klimadebatte eine feministische und eine intergenerationelle Perspektive nötig?
Die intergenerationelle Dimension ist offensichtlich. Das Klima betrifft die Jüngeren, unsere Kinder und deren Kinder. Und es hat eine feministische Dimension, ganz wichtig, weil es sich um Machtverhältnisse handelt. Und feministische Ethik, feministische Bewegung ist machtkritisch und kann diese Machtverhältnisse durchschauen und auch adressieren. Und ich glaube, es braucht drittens eine postkoloniale Perspektive, weil die Länder des globalen Nordens viel, viel mehr CO2 produziert haben, historisch, und Reichtum erwirtschaftet haben als die Länder des globalen Südens. Und diese Dimension außer Acht zu lassen, also die quasi die postkoloniale Repetition eines Machtverhältnisses Nord-Süd, das wäre völkerrechtlich nicht vertretbar. Es braucht eine postkoloniale Perspektive und darin auch wiederum eine feministische.
Wie blicken Sie in die Zukunft, wenn es um die Klimastrategie der Schweiz geht?
Ich sehe die Schweiz in einer aktiven, konstruktiven Rolle auf dem internationalen Parkett, dass die Schweiz alles einbringt, was sie an diplomatischem Know-how hat, um diese schwierigen Verhandlungen konstruktiv zu leiten und zum Beispiel eben diese Fragen zu lösen und zu klären, was sind faire Anteile des verbleibenden CO2-Budgets verteilt auf Länder, wie muss man diesen Kuchen quasi verteilen, der noch bleibt, und wie muss man das zeitlich organisieren. Das sind ganz schwierige Fragen, die im Pariser Klimaabkommen noch nicht gelöst sind. Und um diese anzugehen, da sehe ich wirklich eine besondere Rolle für die Schweiz, die auch mit internationalem Ansehen zu tun hat. Es gibt was zu gewinnen.
Wir haben Christoph Rehmann-Sutter gehört. Er ist Bioethiker und Philosoph.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Infosendung vom Donnerstag, 10. April. Für Feedback, Anmerkungen oder Kritik schreibt uns eine Mail an inforedaktion@rabe.ch. Alle Sendungen gibt es als Podcast. Beigetragen zur heutigen Sendung hat Noah Bio. Und die nächste Infosendung gibt's morgen hier um 11 Uhr auf Radio Rabe. Für heute am Mikrofon verabschiedet sich Simon Keller. Danke fürs Zuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.